Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinung, Erfahrung und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
Markus, freut mich, dich wieder zu treffen.
Mich auch, Andreas. Schön, dass du auch wieder hier bist.
Ja, und wo wir uns das letzte Mal getroffen haben, es lag dir nach unserem Gespräch noch was auf der Zunge. Ich habe das gespürt. Und Markus, ich frage dich jetzt mal direkt, wollen wir darüber sprechen? Geht es nicht um was geht's denn eigentlich?
Es geht um die Zeitbetrachtung im BI-System, weil ich habe jetzt das häufiger schon gehabt. Wir hatten in der letzten Folge gesprochen über die einfache Modellierung. Und diese einfache Modellierung hat im größten Teil ja mit zu tun, dass wir Full Loads machen und eigentlich keinen Datenaufbewahrung haben, weil wir keine Data Warehouse Schicht in dem Sinne haben. Wir können uns Daten nicht merken. Und damit sind wir im Prinzip darauf angewiesen, dass alle Informationen, die wir anzeigen, im Vorsystem vorhanden sind. Aber ein anderes Thema, was irgendwie jedem auf die Zunge liegt, der das neue im BI-System ist, ist Slowly Changing Dimension. Und damit kommen wir doch so richtig schön in ein Thema, was diese Zeitbetrachtung angeht. Ja, ich will es vielleicht noch nicht ganz so vertiefen. Was ist denn so dein Ansatzpunkt da mit der Zeitbetrachtung? Was bietet ihr euren Kunden zum Erst an? Und was ist deine Auffassung der richtigen Art und Weise?
Ah, da müsste man jetzt aber tatsächlich etwas ausholen. Ich greife mal zwei Punkte auf. Du hast das Thema Zeit und Slowly Changing Dimension. Fangen wir mit dem ersten an. Bei der Zeit ist das so, ich versuche eigentlich immer wieder, hatten wir letzte Folge auch so, das Standard-Template zu nehmen. Also eigentlich wirklich eins, was immer wieder funktioniert. Und wir machen es anders als andere wahrscheinlich. Ich möchte kein Power Query nehmen. Ich nehme ganz gern eine Tabelle. Tatsächlich. Oder wenn es gar nicht geht, nehme ich dann auch ganz gern mal DAX. Das geht eigentlich auch ganz cool. Tabelle ist mir aber immer lieber. Und alles, was da drin ist, sind solche Themen wie Monate, Quartale und so weiter. Und auch das Fiscal Year, was du ja auch immer irgendwie mal schwebend hast, kann man damit ganz gut lösen. Funktioniert. Allerdings, wie gesagt, kommt das mit dem Finanz- oder verschobenen Geschäftsjahr nicht so häufig vor. Insofern kann man das auch immer so ein bisschen weglassen. Aber ich finde deinen zweiten Task eigentlich viel spannender, weil ich den tatsächlich gerade als Anforderung habe. Und wir haben unsere Zuhörer ja mit Slowly Changing Dimension hoffentlich nicht gleich wieder verjagt. Ich versuche das mal so zu beschreiben. Stell dir vor, Markus, wir beide arbeiten in einem Unternehmen. Du in virtuell Köln, ich sage mal zu mir Hamburg. Und wir wissen beide, wir sind auch viel unterwegs gewesen. Jetzt wechselst du den Standort, weil dir gefällt halt Köln nicht mehr so gut. Du willst nach, ich sag mal, virtuell Dortmund. Und trotzdem möchtest du ja, dass deine Umsätze, deine ganzen Geschichten bei dir bleiben. Also hast du doch für mich zwei Herausforderungen. Ich will sehen, wie viel hat der Markus an Geschäft generiert? Und trotzdem, wie hat er dem Standort geholfen, Umsatz zu generieren? Sind für mich zwei Fragen. Und einmal hast du es für Köln getan. Und einmal für Dortmund. Jetzt mal rein virtuell. Und rein diese Herausforderung macht es doch total spannend, oder?
Ja, bei uns sind es tatsächlich zwei Themen. Also bei uns sind es einmal das Thema, ist diese Information des Standortes vielleicht schon in den Buchungen mit drin? Weil wenn es in den Buchungen mit drin ist, habe ich es in meinem Vorsystem vorhanden und ich kann meinetwegen eine eigene Standortdimension machen oder entsprechend etwas, wo ich sehen kann, dass ich da eben für den jeweiligen Standort gemacht habe. Wenn die Information aber nur eine Art Attribut-Eigenschaft an meiner Person selber ist, habe ich meistens erstmal von den Stammdaten her meinen Stammdatensatz mit den aktuellen Werten. Also auch da haben wir immer wieder, dass diese ganzen Vorsysteme gar nicht die Veränderungen der Stammdaten historisieren. Und damit kommen wir so an so einen Punkt rein, wo man sagen müsste, bei Slowly Changing Dimension, wenn wir das mal wieder so aufgreifen, dass wir eigentlich irgendwo speichern müssen, dass ich zu einem gewissen Zeitraum für den Standort Köln zuständig war und zum anderen Zeitraum für den Standort Dortmund zuständig war. Und wir müssen auch hoffen, Im Gegensatz dazu, dass es kein Dateneingabefehler war, also Fehler in den Stammdaten, sondern dass das wirklich so gewollt ist und wir müssen diese Dimension aufbauen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiteres Lobpreisen der Fachbegriffe sagen, dann ist es ja so, dass wir das Ganze über so einen Surrogate-Key abbilden. Das heißt, ich habe meinetwegen eine Personalnummer und meine Personalnummer gibt es wirklich nur einmal eindeutig. Um aber jetzt eben bei dieser Slowly Changing Dimension meine Personalnummer einmal mit dem Standort Köln und einmal mit dem Standort Dortmund zu haben, müssen wir eben eine interne Datenbank-ID erzeugen oder BI-ID, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir das rausziehen wollen, mit dem wir die Zuordnung entsprechend machen können. Und das können wir ja tatsächlich nicht im Power BI machen, weil ist ein Data Warehouse-Thema. Oder siehst du das anders?
Da kommen wir tatsächlich an einen harten Punkt. Erstmal, ich hoffe, dass wir auch hier niemanden verlieren, weil das ist ein total spannendes Thema. Das Surrogate Key, ich erkläre es meinem Kind immer so, dass ich nur sage, diesen Schlüssel gibt's nicht, den denken wir uns aus, weil er natürlich hier benötigt wird, um das eindeutig zu machen, dass der Markus sowohl mal in Köln als auch in Dortmund ist oder der Andreas von Hamburg nach München wechselt. Und dieses zeitliche Abbilden, wann welcher Schlüssel wofür gültig ist und so weiter, das machen wir tatsächlich eher in relationalen Datenbanken, weil das ist das deutlich einfacher abzubilden. Insofern macht es uns deutlich mehr Spaß. Trotzdem ist es aber so, finde ich, dass du nicht nur deine Stammdaten, die du ja jetzt historisierst, ich finde auch das Handling mit der Bewegungstabelle, also deinen Fakten, dass du wirklich ja Umsatz gebucht hast, das macht das extrem aufwendig, weil du musst dort immer dafür sorgen, dass zur richtigen Zeit der richtige Schlüssel zugeordnet wird. Und das ist das, was der eine, und du lachst schon, Markus, was der ein oder andere Kunde dann sagt, das kann doch nicht so schwer sein. Ich weiß doch, wann es gültig ist. Ja, aber die Datenbank weiß das noch nicht, so die wir jetzt damit befüttern. Und dann nutzen wir schon wirklich relational, weil das ist in Power BI mir einfach zu kompliziert. Und wir haben es bis jetzt auch ehrlich gesagt noch gar nicht in der Form gemacht, weil das andere einfach wirklich state of the art und einfach ist. Und es funktioniert wirklich gut. Oder hast du da bessere Erfahrungen gesammelt mit Power BI das zu tun?
Nee, tatsächlich waren wir ganz am Anfang von unserer Reise, haben wir uns mit diesen slowly changing Dimension beschäftigt. Nicht in der Power BI-Welt, sondern tatsächlich im Microsoft Standard. Und wir hatten es erstmal für jede Dimension vorgedacht. Man merkt aber plötzlich, dass es irgendwie übers Ziel hinausgeschossen hat, weil man irgendwie auch merken muss, welche Änderungen sind eigentlich relevant, damit im Prinzip die Stammdaten vervielfältigt werden. Genauso wie du es auch schön angesprochen hast mit der Zuordnung nachher, dass der richtige Stammdatensatz, also meine Person mit der richtigen Niederlassung, auch immer an der richtigen Stelle gezogen wird. Ist es das Buchungsdatum oder das Abrechnungsdatum, was relevant ist? Also in dem Moment, wo ich die Leistung erbracht habe oder erst, wenn die Leistung fakturiert wurde? Nur um da mal herzugehen, dass wir ja auch mehr als ein Datum häufig in unseren Bewegungsdatensätzen haben. Und wenn wir da wieder weiter aufsetzen und sagen, ich weiß nicht, wie ihr es im Datenmodell habt, aber wir haben gefühlt immer eine Datumstabelle in unserem Datenmodell, weil das Handling mit mehr als einer Datumstabelle, angenommen, ich würde filtern wollen, wann wurde die Bestellung ausgegeben und gleichzeitig einen Filter setzen können wollen, nur Bestellungen, die da bis dann und dann angekommen sind. Ich weiß nicht, das ist doch irgendwie analytisch das zu komplex, oder Andreas?
Ja, absolut. Wir machen es tatsächlich genauso wie ihr, dass wir wirklich eigentlich mit einer Datumstabelle, selbst wenn in deiner Faktentabelle drei Datumsfelder sind, kümmern wir uns über das DAX darum, dass die entsprechende Kennzahl oder bleiben wir bei dem Fachbegriff Measure, ja, wenn wir schon so technisch heute sind, dass wir das dann damit abbilden. Und das funktioniert ja wirklich gut und auch schnell. Also ich kann es immer nur empfehlen, ich nehme wieder das Beispiel, du bestellst eine Ware, ich versende eine Ware, die Ware ist vielleicht sogar noch bei dir angekommen, wenn wir das Tracking dann in dieser Form haben. Oder sei es mit Zwischenpunkten, sei es zu irgendeinem Versandhub oder Ähnlichem. Diese ganzen Datenpunkte kann man ja alle abbilden, aber trotzdem setzt du nur einen Datumsfilter und anhand der Kennzahl wird dann halt entschieden, welche Spalte wird denn jetzt quasi genommen. Versand, Bestell oder was auch immer, was der Markus gerade braucht. Und das bekommt er auch und das funktioniert richtig gut, richtig schnell, weil das Ganze auch im Speicher ist. Und worauf ich eigentlich nochmal zurückkomme, weil wir hatten zu Anfang ja zwei Themen. Jetzt haben wir so ein bisschen slowly changing gemacht. Jetzt sind wir wieder endlich beim Datum. Und Markus, ich weiß, wir hatten schon viele Querdiskussionen und du schmunzelst schon. Wir hatten nochmal das Hauptthema Date Key oder Date. Also auch das war doch mit drin. Kannst du da noch was zu sagen? Warum ist das so ein kompliziertes Thema?
Ich weiß gar nicht, ob es kompliziert ist. Ich glaube immer nur, dass wir von der Data Warehouse Gedanken her, wir haben eigentlich immer einen Key, der als Int geführt wird. Und es ist eigentlich auch also von der Performance her, die ganzen Systeme können mit Schlüsseln, die als Int geführt sind, am besten verknüpfen. Das komprimiert am besten. Das ist eigentlich die beste Vorhergehensweise. Bloß wenn wir anfangen, einen eigenen Schlüssel zu verwenden, also so ein Surrogate Key, der als Int-Wert vorherrscht, müssen wir eben auch entsprechend wissen, wie wir diesen Schlüssel bilden können und wie wir die Zuordnung machen können. Und jetzt zum Beispiel bei einem reinen Power BI, was nicht auf einem Data Warehouse beruht, ist es so, dass wir diese Schlüssel nicht haben und diese Lookups würden extrem viel Performance fressen. Und daher geht man, also machen wir es zumindest daher, dass wir erstmal den Business Key nehmen, also so den Daten oder den Schlüssel, wie es in der Applikation gibt. Und das können dann zum Beispiel Codefelder sein, die Strings sind, oder entsprechende Rechnungsnummern, die wir miteinander verknüpfen wollen und so weiter. Und wir machen eben keine Übersetzung auf einen intern gehandelten Int-Schlüssel. Und beim Datum ist es bei uns gefühlt genauso. Ich könnte zwar jedes Mal hingehen und könnte sagen, okay, ich mache ein spezielles Transformieren des Formats vom Date-Type auf einen Zahlenwert und wo ich dadurch, dass ich ein Format wähle, Jahr, Monat, Tag, schon relativ eindeutige Zahl hinbekommen. Aber das müsste ich ja jedes Mal transformieren und würde entsprechende Leistung dafür abfordern. Und da es jetzt aus meiner Sicht im Hintergrund Power BI die Datumswerte und Uhrzeiten sowieso als Zahlenwert speichert, würde ich jetzt im ersten Moment behaupten, sollte der Unterschied nicht so gravierend sein. Oder siehst du das anders?
Das sehe ich tatsächlich etwas anders, Markus. Und wir sind uns mal nicht einig. Bitte da einen Kapitelmarker setzen, damit die Kollegen das wiederfinden. Nein, Spaß. Also ich sehe das tatsächlich anders, weil gerade wenn wir jetzt in die Richtung gehen, ich möchte darauf Abfragen machen im Power BI mit DAX. Also ich will wissen, wie ist mein Umsatzwert diesen Monat, dieses Jahr. Ich will das noch kumuliert wissen, vielleicht zum Vorjahr oder was auch immer man noch hat. Ist es immer leichter, mit einem Datumswert zu arbeiten in der DAX-Formel. Außerdem hat es das Power BI leichter, die Daten schneller zu finden, weil er ja sowieso das Ganze indiziert, ja, mit seinen entsprechenden Indizes. Und es ist immer leichter zu sagen, ich möchte ein wirkliches Datum und ich kann dann auch mit den Datumsfunktionen arbeiten, die es gibt, die ja sonst immer das Problem haben, den Date Key kann ich ihm nicht geben, aber ich kann ihm sagen, hier ist das Datum, bitte gib mir den Vortag, gib mir das letzte Jahr, gib mir die Kumulation mit dem Datum. Das fällt mir deutlich leichter als Anwender für das Power BI Datenmodell. Und auch ein großer Vorteil, die Daten sind ja eh schon im Speicher, also hat er auch mit dem Herausholen der Daten kein Problem. Wäre es aber erst ein Key, muss ich mir ja immer Gedanken machen, oh, ich muss das nochmal kurz übersetzen. Das war ja ein Datum, um dann der Formel zu sagen, gib mir bitte jetzt den kumulierten Wert. Und wenn ich die Kollegen von SQL BI zitieren darf, die haben das ja auch mal analysiert. Und es ist tatsächlich so, dass das mit dem Datum schneller ist im Tabular, aber verständlicherweise im Relationalen ist es natürlich besser, mit dem Key zu arbeiten. Also insofern, da ist für mich immer der erste kleine Bruch. Trotzdem ist es ja nichts, was verboten ist und es ist ja beides gut. Also den Key würde ich immer gern behalten, weil für mich ist das ein eindeutiger Schlüssel und das Datum fasst sich halt einfach besser an. Oder hast du da eine andere Ansicht noch dazu, die wir vielleicht dann noch mit reinbringen können?
Ja, ich war jetzt gerade am Überlegen, wie du denn das Datum in deinen DAX-Formeln verwendest. Wenn ich jetzt hingehe und sage, die Key-Spalte ist ja nur für die Verknüpfung da, spricht ja nichts dagegen, in deiner Datumstabelle auch ein Datumsfeld zu haben, genauso wie ein Datumskey. Und in den Faktentabellen können ja genauso die Datumskeys sein und über die Beziehung mit dem Datumstabelle oder Kalendertabelle kannst du ja weiterhin deine DAX-Formeln so schreiben, dass du eben mit dem Datumswert arbeitest und trotzdem über Key-Werte verbunden bist. Also da wäre jetzt für mich tatsächlich die Frage, würdest du, wenn du die DAX-Formel schreibst, direkt auf die Datumspalte in der Faktentabelle gehen oder gehst du mit der Formel auf eine entsprechende Dimensionstabelle, Kalender, wo du das Ganze anwendest und wo im Prinzip dann nachher über die ID die Sachen weitergereicht werden. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr Anwendungsfall bezogen. Und ich glaube, da haben wir hatten ja auch schon mal kurz vorher gesprochen, man ist ja auch geneigt dazu mal zu hinterfragen, was die bei SQL BI jetzt eigentlich für Szenarien aufbauen mussten, um überhaupt eine Differenz messen zu können.
Ja, tatsächlich, total spannend. Aber um das mit der Frage aufzugreifen, die ich da rausgehört habe, ich nehme tatsächlich immer die Datumstabelle. Und in Power BI ist es ja grundsätzlich so, du musst dem ganzen Modell ja auch sagen, wo ist denn eigentlich deine Tabelle, die wirklich das Datum beinhaltet, also die Datumstabelle. Und dort gebe ich ja auch immer die Datumsspalte an, weil mit der Key-Spalte kann er eh nichts anfangen. Insofern, ich arbeite da mit dem Datum und dann ist das Ganze fein und alles, was dann da drum herum ist, funktioniert auch, fasst sich halt einfach gut an. Ich muss dann gedanklich keinen Klimmzug mehr machen. Also insofern funktioniert das mit dem Datum. Ich kann auch das Finanzjahr dort abbilden. Also alles für mich total in Ordnung. Und selbst das Thema, was wir dann auch noch manchmal mit aufgreifen, wir beide, das Thema Partitionierung. Das heißt, ich möchte dann mein Modell noch etwas zerlegen, damit das quasi nicht mehr so große Häppchen sind. Das kann man ja auch über das Datum machen. Wobei, da würde ich dein Thema, welches Datum meinst du denn jetzt? Lieferdatum, Auftragsdatum, Bestelldatum oder was auch immer, da wird es das erste Mal total spannend. Und gerade dann, wenn du im Bereich Retail oder Lieferketten unterwegs bist, das sollte man sich vorher wirklich gut überlegen, wie man es macht. Denn wenn du 4 Datumstypen hättest quasi, die möglich wären, dann sollte man sich das wirklich gut überlegen und das auch wirklich klar definieren. Aber dann sind wir wieder, Markus, bei unseren Folgen, Normen, Regeln und alles, was dazugehört. Also du siehst, es greift immer wieder ein wenig ineinander. Und gut ist, dass wir zumindest einig darüber sind, dass eine kleine Dokumentation auch den geneigten Anwendern und Weiterentwicklern dabei hilft.
Ja, wobei ich gerade, wo ich bei den Partitionen war oder so, schon gedacht habe, wenn ich so eine Datumskette habe, dann sollte ich wahrscheinlich das Datum nehmen, was als letztes gefüllt wird. Also ich sag mal, wenn wir den Punkt haben, Auftrag, Lieferung, Rechnung, dann sollte man vielleicht sich auf das Rechnungsdatum beziehen, weil man dann sicher ist, dass nach der Rechnungsstellung keine Änderungen mehr an den Datensätzen vollzogen werden und damit auch das Ganze besser partitioniert und archiviert werden kann. Aber da waren wir und ich mache nochmal einen weiteren Überschlag in ein weiteres Thema mit der Zeit. Und nämlich ist das so ein Thema, ich würde es mal sagen, Snapshot. Ich hatte tatsächlich das Thema bei einem Kunden, dass wir diesen Punkt haben, ja, oder ich möchte es vielleicht nochmal anders aufgreifen. Man hat ja immer mal wieder, dass die Leute sagen, ich will genau die Zahlen oder das Ergebnis sehen, was vor 2 Wochen war und nicht eben, was sich vielleicht durch irgendwelche Änderungen angepasst hat. Und beim Kunden war es jetzt zum Beispiel der Fall, dass wir ein Thema hatten mit dem Auftragseingang. Also der hatte verschiedenste Auftragseingänge und durch die EDI wurden die Aufträge immer mal wieder verschoben. Und er wollte natürlich jetzt gerne eine Möglichkeit haben, wo er sagen konnte, an dem und dem Tag sahen die Bestellungen so aus. Auch da hatten wir dann schon eine zweite Zeitachse. Ich musste nämlich sagen, der Snapshot, meinetwegen vom 1. Januar, da war die Bestellung für den 3. Februar vorgesehen. Und wenn er dann aber auf dem 1. Februar den Snapshot eingestellt hat, konnte man sehen, dass der Kunde vielleicht den Auftrag vorgezogen hat oder in die Zukunft geschoben hat. Und auch da musste man dann wieder sehen, dass man Daten vorhält und die Datenmenge ist natürlich dann auch wachsen, je nachdem, wie häufig ich diesen Snapshot mache. Aber es zeigt auch wieder ganz gut, dass das Business manchmal Anforderungen hat, die jetzt so trivial mit so einem System nicht zu lösen sind. Oder siehst du das anders, Andreas?
Ich muss da so schmunzeln. Nein, tatsächlich nicht. Also gerade dein Thema Snapshot oder zeig mir den Auftrag, wie er ursprünglich erstellt wurde. Und ich habe sogar einen Kunden gehabt, danach wurden die Vertriebsprovisionen quasi errechnet. Das heißt, wenn du eine Bestellung auslöst, gilt deine erste Bestellung, weil danach gilt quasi der Punkt, wenn weitere Änderungen erfolgen, ist der Vertriebler ja in dem Prozess nicht mehr drin. Das macht dann also jemand, der diesen Auftrag angenommen hat. Also brauche ich den Originalauftrag und selbst wenn danach eine Änderung erfolgt, muss ich die ja auch irgendwie abbilden. Und was die meisten Systeme nicht haben, dass ich sehe, dass der Markus keine Ahnung, einen Preisrabatt gekriegt hat, sehe ich ja noch, aber gewisse Änderungen im Auftrag kann man nicht mehr erkennen. Das heißt, das ERP-System liefert mir eigentlich nur das, wie es jetzt ist. Und was gestern war, hat es schon vergessen. Und insofern fängst du dann an, die Datenmenge zu erhöhen, indem du diesen Snapshot ja irgendwie fortbilden musst. Das heißt, du fängst an, über ein System das abzubilden und da kommst du ja an einem Datenbanksystem nicht mehr vorbei. Insofern, das finde ich spannend. Ich hatte dazu aber auch sogar mal einen schon etwas älteren Kundenanforderung. Stell dir vor, du bist jemand, der Reisen verkauft, die total spannend sind. Und jetzt machst du Reisen, die mal in die Karibik gehen, mal in den Atlantik oder was auch immer. Und jetzt stell dir vor, du verkaufst die Reise wieder, verkaufst sie aber jetzt nicht im November, sondern die findet im April oder Mai statt. Und dann möchte der Kunde wissen, wie sieht denn meine Reise aus? Verkauft sie sich wieder so gut wie die letzte Reise oder haben wir hier ein Problem? Und dann gab es die Idee, wir haben tatsächlich dann eine Struktur erfunden, die dann hieß Tage vor Abfahrt, damit der Kunde quasi sehen kann, oh, die Reise jetzt, kurz vor Abfahrt, verkauft sich ja besser als die vor 2 Jahren, liegt wohl doch an der Jahreszeit oder vielleicht irgendwas ganz anderes Besonderes. Also du siehst, die Kundenanforderungen können so unterschiedlich sein und trotzdem kann man das ja alles toll abbilden. Also, aber es ist immer ein bisschen weg vom Standard.
Wo du es gerade so erzählst, wir hatten eine ähnliche Kundenanforderung. Die haben das normalisierte Zeit genannt und wollten eben sehen, ob jede Filialöffnung, die sie gemacht haben, wie sich dann der Umsatz da entwickelt hat. Also im Prinzip immer erste Tag nach Start oder erste Monat nach Start und so weiter. Einfach auf der Zeitachse das Ganze normalisiert, so dass sie gegenübergebracht werden konnten und verglichen werden können. Also ich finde es immer super erstaunlich, wie viel man doch eigentlich rund um dieses Thema Datum und Zeit hat, wo man doch eigentlich, also wenn wir mal in so ein Datenmodell reingucken, auch diese Dimension kann ja sowas von ausgefeilt mit Attributen und Zergliederungen sein, wie du es auch schon gesagt hast, mit Geschäftsjahr, Wochenkalender und. So groß sind ja teilweise ganz andere Stammdatentabellen oder Dimensionstabellen gar nicht, wie das, was wir hier in dieser Zeitbetrachtung haben. Und ich hatte eben noch mal recherchiert, ich muss noch mal kurz gucken, ob ich es wieder finde. Ja, ich hab's hier. Das war das Thema, was du zu Anfang angesprochen hast, mit Prinzip mit dem Filialwechsel, weil das Ganze, oder Niederlassungswechsel, Entschuldigung, das Ganze ist ja so, dass man dadurch auch verschiedenste Vergleiche haben kann. Vergleiche ich jetzt den Es ist mit dem Es ist, also wie der Umsatz von Markus war, wie er in der Niederlassung Köln umgeschlüsselt auf Dortmund war, so dass man auch sagen kann, ja, der Markus ist ja jetzt wirklich in Dortmund angekommen und er möchte jetzt auch mit der vergangenen Umsatz schon mal der Niederlassung Dortmund virtuell zuteilen, damit man sagt, ja, der ist ja jetzt auch wirklich in Dortmund und den ursprünglichen Umsatz, den er gemacht hat, wird man jetzt für den Vorjahresvergleich auch vielleicht mal für Dortmund virtuell ansehen. Oder eben mit dem Es ist, Es was, da wäre es ja wirklich so, ich gucke, wie Markus jetzt in Dortmund performt und lass den Umsatz aber in Köln, wie es auch damals war. Oder ich kann es auch andersrum machen als as was versus as was. Also wie wäre es, wenn ich in Köln da geblieben wäre und hätte weiterhin in Köln den Umsatz innerhalb von Köln reingespielt? Und eine interessante Betrachtung habe ich in der Literatur gefunden mit like versus like. Das ist dann, wenn man nur die Sachen betrachtet, die sich nicht geändert hat. Also nur den Andreas betrachtet, weil der wenigstens sauber die ganze Zeit in Hamburg geblieben ist. Also auch da machen sich ja viele Leute Gedanken, wie man das Ganze betrachten muss und warum man das auch wirklich so betrachten muss, weil eben bestimmte Personen gewechselt haben und sich die Aussage ganz einfach ändern kann. Spannendes Thema, Andreas.
Ich finde das total spannend, Markus. Und wo du das gerade sagst, es ist, wie es ist oder was at was. Ich hatte einen Kunden, der hatte immer so einen tollen Begriff und der ist wahrscheinlich auch Standard. Like for like. Als ich das erste Mal gehört habe, musste ich schon etwas schmunzeln. Da war ich noch etwas jünger und hatte noch Farbe in den Haaren, wie ich immer so schön sage. Aber was ich wirklich spannend finde, dass du das mit den Filialen aufgreifst. Wir haben zum Beispiel auch selbst Sportvereine haben genau dasselbe Thema. Nimm nur einen beliebten Fußballverein im Norden, der das quasi auch nutzt, um Analysen zu fahren, um dann vielleicht später feststellen zu können, Mensch, jetzt wechselst du von der zweiten Mannschaft in die erste. Plötzlich ist deine Leistungskurve nicht mehr so stark oder dein Laufverhalten verändert sich. Vielleicht auch, weil du die Position gewechselt hast. Du kannst natürlich schon viel draus machen und daraus kann ich schon erkennen, Mensch, der Markus ist jetzt, wo er im Sturm ist, hat er höhere Laufbereitschaft, die Tore fallen besser, natürlich. Warum ist das denn so? Oder liegt das daran, weil die Mannschaft stärker ist als die andere? Diese Einflussfaktoren, die wir da alle drin haben, neben der Zeit, auch die zeitliche Veränderung von Strukturen, finde ich total spannend. Oder stell dir vor, du wärst einfach in der zweiten Mannschaft geblieben, vielleicht wärst du da ja viel glücklicher gewesen. Also alles das finde ich total spannend, auch dein Thema Filiale und was da alles mit drin steckt, oder nimm nur das Thema mit den Reisen. Es scheint mir, dass gewisse Themen, auch wenn sie anders heißen, überall immer wieder auftauchen. Ja, und neben dieser ganzen Zeit, die als Zeitachse da ist, mit allen Datumsfeldern, Jahren, Monaten, Quartalen, gibt es noch so viele Weiterbetrachtungen, die da dranhängen. Also, ich glaube, da könnten wir Folgen mitfüllen und viele Experten zu einladen. Es wird immer wieder neue Facetten geben.
Ja, was ich tatsächlich nur immer wieder erstaunlich finde oder teilweise beängstigend finde, ist, wenn einfach diese Informationen nicht da sind. Man kann sie nachträglich wieder sehr, sehr schwer generieren. Wenn man sie in einem vollen Umfang da hat, ist es eine große Datenmenge. Und dann, wenn man sie auch die große Datenmenge hat, ist die Herausforderung dann wieder da, die Daten in den richtigen Bezug zu setzen und richtig darzustellen. Und von daher, ja, man muss sich da wirklich mit auseinandersetzen und je nachdem, was das System vorgibt, kann man damit arbeiten oder eben nicht. Wie ich es ja eben schon, glaube ich, auch zum Anfang gesagt habe, bei uns im Buchungssystem kann es sein, dass diese Filiale nicht nur an meiner Person hängt, sondern auch wirklich in dem Buchungsdatensatz weggeschrieben wird, dann kann ich es weiter nutzen und kann sagen, okay, ich ermittle den entsprechenden Standort oder Filiale aus dem Buchungsdatensatz. Wenn es nicht mitgesetzt wurde, ja, geht diese Information gegebenenfalls in der Zukunft verloren. Oder ich muss eben irgendwo eine Historientabelle haben. Hoffentlich hat das System das, weil auch wenn ich mir in Zukunft ein Data Warehouse aufsetze, funktioniert das ja auch nur für den Zeitraum, wo ich die Historisierung mache. Und noch schlimmer ist es, wenn irgendwo ein Fehler in der Historie aufkommt bei der Historisierung, du kannst es auch nachträglich nicht wieder reproduzieren. Es ist dann einfach weg. Also du gehst in Urlaub, mal angenommen, und der Job läuft auf einen Fehler und eine Woche gibt es dann keine Historiendaten mehr oder zwei, je nachdem, wenn es keiner merkt. Also es ist schon dann ein schmerzhafter Prozess, um das Ganze zu lernen.
Dem kann ich nur beipflichten. Also auch gerade das Thema Produktpflege in den Stammdaten. Wenn das nicht sauber ist, ist deine Historisierung manchmal auch wirklich kein Spaß, wenn du sowas abbilden musst, sei es Produktgruppen oder ähnliches und das noch historisiert. Du merkst, wir könnten da noch stundenlang weitermachen, aber ich glaube, um auf das Thema Zeit zu schauen, wie es mal wieder so ist, lass uns mal für unsere Zuhörer die letzten drei Themen mit für den Nachhauseweg. Und heute gebe ich dir die Chance, du darfst heute anfangen.
Okay, dann würde ich sagen, dass man überhaupt sich erstmal Gedanken machen soll, was das System abbildet und den einfachsten Weg gehen. Also man sollte sich tatsächlich darüber Gedanken machen, mit einer zentralen Datumstabelle zu arbeiten und zu prüfen, welche Informationen kann ich mir eigentlich im Zeitverlauf anschauen, also Stammdateninformationen, und welche sind einfach fix mit dem As is, so wie sie in der Stammdatentabelle drinstehen und eben nicht weiter historisiert werden, weil sie eben nicht über die Buchungsdatensätze kommen. So, der zweite geht an dich.
Ja, der ist ganz kurz. Zeit ist halt nicht nur einfach Zeit.
Boah. Harter Tobak. Gut, dann nehmen wir das dritte. Was könnte man da noch für sich mitnehmen? Genau. Je mehr man sich mit den ganzen Themen beschäftigt, dass man Daten historisieren muss, wird ein größerer Datenspeicher aufgesetzt. Man wird immer mehr Daten sammeln und die Komplexität zum Ausmodellieren der entsprechenden Informationen nimmt drastisch zu. Und deswegen sollte man sich überlegen, ob denn wirklich immer jede Anforderung über den kompletten Zeitrahmen abgebildet werden muss. Boah. glaube, diesmal hatten wir echt schwere, harte drei Sachen für Nachhauseweg.
Deswegen machen wir noch einen vierten. Ich kann dem nur beipflichten, Markus, denn eins ist ganz wichtig. Alle Anforderungen, die du stellst, haben ja auch irgendwie Auswirkungen auf das System. Deswegen vorher gut überlegen und lieber etwas weglassen, was nicht benutzt wird. Das spart auch manchmal ein wenig Arbeit, die du vielleicht für Dinge tust, die du niemals im Report einsetzt. Insofern wäre es schön, wenn du vorher weißt, was du wirklich machen willst. Das spart auch wirklich schon mal ein bisschen Arbeit.
Ja, cool. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann, Markus. Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.